Liebe Isabel, herzlich willkommen in diesem Interview, auf das ich mich auch sehr gefreut habe. Heute ist der 4. Mai 2024 und vor mir steht, ich habe es gerade zum ersten Mal in die Hand genommen, dein wunderbares Buch Im Licht des silbernen Kondors, Erzählungen in und um und über das Chile-Haus in Hamburg, Verlag KJM. Für wie viel Euro bekommt man das im Handel? Vermutlich kostet es irgendwas. Ich habe es nicht.
Sag mal, 26 Euro.
Das ist es allemal wert. Ich würde auch das Doppelte dafür bezahlen. Oder noch mehr, zumal ich ja die Entstehung des Buches als Freund und Kollege ein wenig mitbegleiten durfte. Bist du erleichtert, dass es endlich da steht?
Ich bin glücklich. Das ist ein Unterschied. Manchmal ist man erleichtert. Ich habe ja 13 Bücher schon geschrieben, wie du weißt. Und bei diesem Buch bin ich richtig glücklich, weil das ist ein Buch, was mich glücklich macht. Und ich habe von meinen ersten Lesern auch dieses Feedback, dass es sie glücklich macht.
Das ist wunderbar und ich glaube, ich werde es auch noch mal und mehrfach lesen und mich sehr daran freuen, dass es überhaupt in der Welt ist. Magst du versuchen zu entwickeln, wie kam es überhaupt zu der Idee, das Chile-Haus in dieser Weise als eigentlich Kernthema oder als den eigentlichen Helden, wenn man so will, eines Buches zu nehmen? Warum das Chile-Haus, warum nicht den Louvre in Paris oder die London Bridge?
Ja, das Chile-Haus hat mich in der Kindheit sehr begleitet und irgendwie hat es immer schon mir Geschichten erzählt. Und ich erzähle in diesem Buch entlang von Bauskulpturen Geschichten und in den Geschichten sind noch mehr Geschichten und auch viele Mythen, Märchen, Gedichte, Musik. Und so wird das ganze Haus in die Durcherzählungen zum Klingen gebracht.
Klingt das anders, wenn ein Haus erzählt im Vergleich zum Beispiel dazu, du hast ja auch ein ganz tiefes Verständnis und auch Wissen über Bäume und Pflanzen. Erzählt ein Haus anders als ein Baum?
Ja, ein Haus erzählt anders, weil es von Menschen gebaut ist. Da sind dann die Bauarbeiter, dann ist da der Architekt, dann ist da die Hamburger Regierung, die Dinge, gewisse Dinge erlauben will und andere wieder nicht. Also da ist ein Zusammenspiel von vielen, vielen Stimmen. Und um das irgendwie auch darzustellen, bin ich auf die Symbolik der Tiere zurückgegangen.
Warum genau die Tiere und vor allem welche?
Ja, da sind ganz viele chilenische Tiere am Chile-Haus, so der Humboldt-Pinguin oder der schöne chilenische Pelikan. Wir haben auch die kleine Steppeneule. Und diese Tiere, die lasse ich stellvertretend oft für die Menschen erzählen.
Das heißt, diese Tiere sind als Skulpturen außen und zum Teil auch innen im Haus wiederzufinden?
Ja.
Und haben auch eine bestimmte historische oder dann auch symbolische Bedeutung?
Ja, vorne im Buch ist ein Plan und da kann man die Figuren finden. Und ich habe da relativ frei als Schriftstellerin mir erlaubt, neue Wege zu gehen. Also am Anfang gibt es so eine Art kleines, kurze Regieanweisung, Bühnenbild und dann wird die Geschichte erzählt. Und das sind ganz unterschiedliche Geschichten. Also es wird über die Tiere erzählt, über die Menschen mit den Tieren, aber mal in Hamburg, mal in Chile. Und es geht immer um das Chile-Haus, wie wurde es erbaut, wie fand es seinen Platz und warum wurde es gebaut.
Ja, also wir haben es zu tun mit Erzählungen, keinem Roman, sondern wie viele Erzählungen sind es?
Es sind 22 Erzählungen geworden, ja.
Die dann auch wegen der Unterschiedlichkeit der Tiere oder der historischen Ereignisse im Hintergrund auch ihren eigenen Charakter jeweils entfalten. Kann man sagen, dass die Tiere diese Erzählstile mitgeprägt haben?
Auf jeden Fall. Ob das jetzt zum Beispiel der schwarze Flamingo ist, das ist so ein Tier, was ausgestorben ist und von dem immer wieder berichtet wird. Und der musste natürlich seinen Platz bekommen. Und dann wird aber an der Eidechse, an dem Beispiel, die vorne im Treppenhaus einen Handlauf ziert, wird von dieser legendären Wüstenexpedition von Filippi erzählt, die ja zeitgleich mit den anderen großen weltweiten Wüstenexpeditionen
auch stattfand. Von welchem Jahr sprechen wir hier?
1856.
56.
Mhm. Das heißt, der Zeitrat, die Zeitbühnen, die ich, das Zeitpanorama, was ich in den einzelnen Erzählungen öffne, ist größer als, das hat keine Chronologie, es ist sehr lebendig aufgebaut alles.
Also klingt eher nach einem Szenenwechsel, klingt eher nach einer Drehbühne vielleicht, könnte man das im Theater so sich denken. Solche Drehbühnen sind natürlich hochspannend, weil jeweils auf der Rückseite, in der Regel sind es drei Einzelbühnen, dann schon wieder die neuen Stücke aufgebaut werden. Und dann dreht man einmal und kann das Publikum mit neuen Dingen auch unterhalten. Also wir haben ein Zeitpanorama, das vermutlich irgendwo ja auch ansetzt, jetzt mal chronologisch gedacht, mit den ersten Ideen, dieses Haus überhaupt zu bauen. Wo finden wir uns da wieder? Und wer hatte den Plan?
Ja, also eigentlich fängt es im Leben von Henry Sloman, wie er sich aufmacht und versucht, irgendwie ein neues Leben sich möglich zu machen. Weil er hat ja wirklich diese Geschichte vom Tellerwäscher zum Millionär und hatte den großen Traum, die Familie, die ja in alle Winde zerstreut wurde, seine Geschwister wieder zusammenzuholen. Und das ist ihm nicht so ganz gelungen. Er hat ja 25 Jahre erstmal für andere gearbeitet und einige Menschen sehr reich gemacht. Und dann
in Chile schon als für andere Arbeitgeber, Unternehmer gearbeitet und die vermutlich mit reich gemacht.
Sehr reich, genau. Also die ganzen De Völsch und Martin, die Innenstadtimmobilien rings um den Hamburger Bahnhof, die gehören denen bis heute. Ja.
Und dann hat er sich selber nochmal aufgerafft, wirklich unternehmerisch erfolgreich zu werden.
Ja, nach der Hochzeit. Und ich vermute, dass die Renata Hilliger, die er geheiratet hat, auch eine sehr mutige und kraftvolle Frau war, die ihn so ein bisschen unter die Arme gegriffen hat und ihn ermutigt hat, jetzt das Risiko einzugehen.
Das erinnert an den durchaus ja bedenkenswerten Satz, dass hinter jedem erfolgreichen Mann vermutlich eine oder auch mehrere Frauen stehen.
Ja. Das
führt ja dann auch in deine eigene Familie.
Ja.
Henry ist dein Urgroßvater, richtig?
Genau. Ja, genau. Und die hat ihn sehr unterstützt und da hatte er dann den Mut, das zu wagen. Und er hatte ja gleich wieder Pech, die erste Mine ist ja leider sofort abgebrannt, als er dann endlich rüber wollte. Und er musste immer, fünfmal sind Minen abgebrannt, immer wieder aufbauen.
Und sich irgendwie auch neu sortieren, auch finanziell war das ja bestimmt ein Ritt auf der berühmten Rasierklinge.
Ja, er musste Kredite aufnehmen und er war von seiner Grundstruktur hochanständig, muss man sagen, und hat wirklich für seine Arbeiter ganz neue Modelle entwickelt. Es ging darum, dass die Arbeiter auch in den Minen beteiligt werden sollten. Damals haben ihn alle verlacht und das war auch nicht gewünscht und konnte das nicht durchsetzen. Aber diese Idee, ich beteilige die Arbeiter an den Minen, hatte natürlich auch den Hintergrund, dass die dann nicht immer so eine hohe Fluktuation waren, die so oft wechselten.
Es gab ja noch keine Gewerkschaften oder dergleichen Sozialversicherungen, auch in Europa noch nicht.
Das kam dann nicht.
Aber er hat als Unternehmer, sagen wir, in einem spezifischen Sinne auch sozial gehandelt und anders vielleicht als andere.
Absolut. Er hat sich bemüht, also so überall neue Richtlinien einzuführen. Sei es, wie die Sprengungen waren, dass da Sicherheit war, wie die Unterbringung war und dass es auch wirklich Krankenhäuser und Versorgung gab. Er hat nie vergessen, wie er sich hochgearbeitet hat. Er hat nie vergessen, wie viel er gehungert hat. Er wusste, wie Hunger bei anderen Menschen aussieht.
Ja.
Und er hat immer sich um die Arbeiter sehr auch gekümmert. Einmal ist ein Arbeiter in der Wüste verloren gegangen. Da hat er den ganzen Betrieb angehalten und alle losgeschickt, den zu suchen. Und sie haben ihn gefunden. Also er war ein sehr systematisch denkender Mensch mit einer großen Struktur und hat einen starken Willen.
Hat er selber denn, in welchem Jahr ist er gestorben, hat er das alles noch miterlebt, auch die Fertigstellung des Hauses?
Ja, die Fertigstellung hat er miterlebt und er ist 1937 gestorben.
37 erst, Da waren aber dann die Söhne, drei Söhne, wenn ich das richtig im Kopf habe, auch schon wieder im Geschäft mit dabei.
Genau. Also da hatte er schon einiges abgegeben, aber er hat sich schwer getan, das seinen Söhnen zu überlassen, weil er doch immer alles gewohnt war, in der Hand zu haben.
Also ein echter Patriarch.
Absolut, ja.
Mit vielen Vorzügen, aber auch mit dieser, wie man das oft in Familienunternehmen beobachten kann, Schwierigkeit, das dann auch mal loszulassen.
Ja, er hat seine Kinder ja auch lange Jahre, 15 bis 20 Jahre, dann nicht sehen können oder erleben können, weil er einfach in der Wüste bleiben musste und immer wieder diese abgebrannten Minen neu aufbauen.
Wenn man jetzt, wenn wir nochmal wechseln, auch lokal hinüber nach Hamburg, wo ja für jemanden, der ein wenig in die Innenstadt Richtung Binnenalster geht, das Haus schlechterdings nicht zu übersehen ist.
Ja.
Warum eigentlich ein Haus? Warum nicht einfach nur ein Denkmal, wo dann drauf steht Henry Sloman, 1800 irgendwas bis 1937?
Er wollte das Haus gar nicht bauen und er wollte auch die Grundstücke gar nicht kaufen. Aber die Hamburger Verwaltung ist damals, hat extra einen sehr freundlichen Herrn zu ihm geschickt. Sie haben richtig gebettelt, dass er dieses Grundstück kauft, damit ein großes Stück aus diesem Viertel gut bebaut wird und auch anständig bebaut wird. Und dafür hat man ihn quasi gebeten, das zu tun. Und er hat es getan. Er hätte auch woanders investieren können. Er wollte damals nach Brasilien gehen.
Mhm. Ja, eben. Also es hätte ja auch andere Anwendungs- oder Umsetzungsmöglichkeiten vielleicht geben können. Und letztlich hat er ja damit auch Hamburg ein Weltkulturerbe inzwischen von der UNESCO als solches zertifiziert, gegeben, dass ja nicht wenige Touristen auch anzieht, die vielleicht durch die Innenstadt gehen oder den Michel hochkraxeln oder ähnliches mehr oder jetzt in die Elfi, also die Elbphilharmonie gehen. Und dann wird oft auch, ich habe das selber jetzt in Gesprächen gemerkt, wird oft auch das Chilehaus genannt in dieser Reihe von besonderen Denkmälern.
Ja, es war seinerzeit in der Architekturszene weltweit das meistbesprochenste Gebäude. Mhm. Und wenn man heute da ist, das sind immer irgendwo Leute, die ganz neugierig durch die Höfe gehen. Und besonders sehenswert ist der vordere Hof in der Spitze. Da sollte man einmal innen in den Hof und nach ganz vorne gehen. Das ist magisch, wie er da die Spitzen am Dachrand abfängt.
Müsste man jetzt nicht eigene Konzepte jetzt entwickeln anhand auch dieses Buches oder der darin enthaltenen Konzeption, um diese Tiergestalten noch genauer erklären zu können? Es gibt ja Führungen natürlich im Chilehaus, aber vermutlich wird dein Buch nicht oder noch nicht so prominent erwähnt.
Ja, aber das wird kommen und ich habe alles, was notwendig und wissenschaftlich auch kunsthistorisch, bauhistorisch bedeutsam für das Buch ist, ausgewählt und es ist in diesem Buch zu finden.
Und du hast, ich habe es jetzt ja im Entstehungsprozess ein Stück mitbegleitet, auch es gibt einen Anhang, in dem auch einfach viel Wissenswertes enthalten ist. Also wer über Chile, über die realen historischen Personen etwas wissen will, der kann sich da ganz gut kundig machen.
Absolut. Und zwischendrin habe ich es mir nicht nehmen lassen, wirklich schöne Quellen von Fritz Höger, Originaltexte in das Buch kurz passend zu den jeweiligen Textstellen reinzubringen, damit der Leser ganz bequem auch die Stimme vom Architekten hat.
Ja, genau. Also wir haben es ja zu tun mit einem Buch auf historisch realen und auch gut recherchierten Grundlagen und dann doch einer großen erzählerischen Freiheit. Wie war das für dich, dich dann auch vielleicht zu lösen von den historischen Fakten, um diese einzelnen Geschichten auch spannend erzählt zu bekommen?
Die historischen Quellen, vor allem die von den Auswandererhandbüchern aus Chile, die haben eigentlich, die haben so viel innere Stimmkraft bewegt. Das heißt, die Geschichten fingen an, irgendwann erzählt werden zu wollen. Mhm. Ich bin nur gefolgt.
Mhm. Und hast dann letztlich die, ja auch vielleicht die Tiere gleichsam zum Sprechen gebracht, kann man das so sagen?
Ja, die wollten auch erzählen und wollten sagen, warum sie an dieser Stelle sind. Und dann fand sich auch ganz viel zusammen. Es hat wirklich viele schöne Zufälle gegeben bei diesem Brückenschlag Hamburg-Chile.
Mhm. Mhm. Jedenfalls, auch das ist ja vielleicht für das Interesse der Leserinnen und Leser interessant. Es lassen sich auch hier diese einzelnen 22 Geschichten separat herausnehmen. Dann sind es vielleicht mal 10 Seiten oder vielleicht auch mal etwas mehr oder auch weniger. Und es lässt sich wahnsinnig gut lesen. Ich habe das immer sehr genossen. Ja. Und dann ist die Geschichte auch abgeschlossen und der Schauplatz wechselt und die Personen wechseln. Und immer ist der Fokus eigentlich das Haus als Protagonist oder als, wenn man so will, Held dieser Geschichten.
Ja, es ist ein Aufschlagbuch. Man darf aufschlagen, man darf...
Ja.
Freude haben, man darf Hamburg, Chile kennenlernen, man darf diese Zeit, in der es gebaut wurde und auch ein bisschen die Handwerker und den Architekten und die Familie kennenlernen. Und das ist also ein ganz flexibles Buch zum Lesen auch.
Inwieweit hat denn deine, die Tatsache, dass du verwandt bist und natürlich die folgende Verwandtschaft, die dann kommt, auch gut kennst bis in die jetzige Generation, Inwieweit hat das eine Rolle gespielt für den Impuls oder die Motivation?
Es hat eine sehr große Rolle gespielt, weil ich sehr neugierig war. Ja. Ich habe immer viele Fragen gestellt und wenig wurde. Es war mir immer viel
auch
zu wenig.
Auch innerhalb der Familiengespräche.
Immer zu wenig Antworten. Mhm, ja. Und das hat mich eigentlich, also seit 10 Jahren habe ich gründlich recherchiert, aber es hat mich ein Leben lang bewegt. Ich wollte verstehen, was das Haus erzählt. Und das habe ich aufgeschrieben.
Das ist ein sehr überzeugendes Motiv und das Ergebnis ist auch ein sehr schönes und überzeugendes. Jetzt ist das Buch gerade eben herausgekommen vor wenigen Tagen, jetzt Ende April 2024. Und ich bin sehr gespannt, wie viele Lesungen folgen werden. Im Einzelfall
einiges.
Begleite ich Sie dann gerne selbst auch noch als Sprecher und wünsche uns und dem Buch natürlich viel Freude und Ihnen, die zuhören, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Leserinnen und Leser, auch viel Freude mit dem Buch. Frage natürlich des Journalisten, auch an die Autorin, what next? Was kommt denn als nächstes?
Ja,
diese Frage ist ja gar nicht vermeidbar.
Ja, ich habe ein Buch über Henry Slomann, ein Roman, der ist in der Fertigstellung.
Also nochmal auch Familiengeschichte, aber dann mit dem Fokus der Person.
Ja, Henry. Die Person und auch dieses große Abenteuer und auch diese große Entwicklung, die er als Mensch durchlaufen muss, wo er keine Wahl hatte. Mhm. Und auch so ein bisschen diese Zeitgeschichte mit den vielen politischen und Wirtschaftsflüchtlingen. Mhm. Das hat mich sehr fasziniert.
Und das ist in Arbeit als Roman, als erzählendes Konzept, aber diesmal als Roman und eben nicht nur sequenzierte Erzählungen.
Mhm. Genau, und nicht das Schielehaus, sondern wirklich das Leben von 1848 bis 1937.
Ja. Ich bin gespannt, wir sind gespannt. Vielen Dank für das Gespräch, liebe Isabel.
Ich danke.
Und hoffentlich auf bald. Danke erstmal für heute.
Ja, ich freue mich. Dankeschön.
Sehr gern. Danke, ciao.